Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde am ersten Tag des November. Und eigentlich hatte ich gedacht, ich kann Sie begrüßen zu einem sonnigen Novembertag. Und bin von Königsfeld vorhin hierher gefahren und da war herrliche Sonne und Wärme. Und je mehr man Richtung Aidlingen gekommen ist, wird es neblig und kühler. Und dann habe ich aber nicht überlegt, ob ich jetzt umdrehen soll. Also wir heißen Sie herzlich willkommen und ich grüße Sie am Anfang mit dem Beginn eines Liedes, das wir dann auch singen werden. Ist das nicht eine sehr hilfreiche Nachricht, die auch in Ihre Situation hineinsprechen will? Es ist jemand, der deine Lasten kennt, jemand, der dich sein Kind nennt, jemand, der nie dich lässt allein. Es ist Jesus, der deine Lasten kennt. Es ist das letzte Lied in unserem Buch. Es sind eigentlich drei Lieder, 461, 462, 463. Und dann singen wir als Schluss noch einmal 461. Also 461, 462, 463, 461.
Geborgen in Jesus. Er, der unsere Lasten kennt, er, der Gnade genug hat für jeden Tag, für jeden von uns, für jede Situation. Gnade genug, allein seine Gnade. Wir kommen ja von der Reformation her. Und der Psalm, den ich vorlese oder einige Verse draus, spricht auch von dieser wunderbaren Gnade in Jesus. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich. Und seine Treue verkündigen mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. Seine Gnade hat sicheren Grund im Himmel. Wir können auch sagen, in Jesus Christus, da ist unser ganzer Halt. Und dieses Lied singen wir jetzt, das erscheint hier an der Leinwand.
Ja, dann beten wir. Danke, Herr, für dieses Lied und für viele wunderbare Lieder, für Ihre Aussagen. Danke, Herr, dass Sie mit uns zu tun haben, mit unserem Leben, dass Sie von unserem Leben reden. Und danke, Herr, dass wir jetzt mit dir reden dürfen, dir danken dürfen für diese Stunde, die du uns jetzt schenkst. Wir danken dir, Herr, dass du von jedem von uns weißt, was er zurückgelassen hat heute Nachmittag, was er nach dieser Bibelstunde vielleicht auch wieder vorfindet, vielleicht manche Lasten. Wir danken dir, Herr, dass wir jetzt um deine Gegenwart wissen. Wir danken dir, Herr, dass es jetzt um dein Wort geht und um deine Hilfe und um deinen Segen. Bitte, Herr, segne uns, jeden von uns. Amen. Heute begrüße ich am Anfang der Bibelstunde alle, die dem ganz besonderen Stand angehören. Dem ganz besonderen Stand. Vielleicht Schauen Sie sich jetzt um? Nein, viele Adelige, die sich von schreiben, werden nicht unter uns sein. Und trotzdem begrüße ich die, die zu einem ganz besonderen Stand gehören. Ich meine nicht die Adeligen. Es ist ein anderer Stand, aber ein ganz besonderer. Und ich möchte Ihnen zu Ihrem Stand gratulieren. Beneiden muss ich Sie nicht darum, denn ich gehöre auch dazu. Warum spreche ich von einem besonderen Stand? Sie können den Grund entdecken in dem Text, den ich lese, aus dem ersten Brief des Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Haben Sie die Entdeckung gemacht? Wenn Sie Jesus Christus gehören, wenn Sie ein Gotteskind sind, dann gehören Sie zu diesem besonderen Stand. Das ist auch meine erste Überschrift über einen ersten Teil, der besondere Stand. Den müssen wir uns ein wenig genauer anschauen. Ihr aber, haben Sie es gemerkt? Ihr aber. So beginnt dieser Vers in der Luther-Übersetzung. Und Petrus sagt damit, ihr aber seid etwas ganz Besonderes. Ihr lebt in einem besonderen Stand. Ihr aber. Nun gibt es ja einen Standesdünkel. Der kommt für uns aber nicht in Frage. Denn Standesdünkel, das ist Hochmut. Es ist ein Herabsehen auf andere. Darum geht es nicht. Aber es gibt auch ein Standesbewusstsein. Das dürfen wir haben. Das dürfen alle die haben, die in dem Wort von Petrus gemeint sind. Also standesbewusst leben, das heißt nicht hochmütig leben, sondern leben in dem Wissen, was uns geschenkt ist. Und was wir dadurch sind. Ihr aber. So spricht Petrus uns an in diesem Wort. Dazu muss man beachten, was unserem Vers vorausgeht. Da ist die Rede von Menschen, denen Jesus nichts bedeutet. Er ist ein Stein des Anstoßes für sie, ein Ärgernis. Sie stoßen sich an ihm, sie glauben nicht an sein Wort. Und dann dieses ihr aber. Ihr seid die anderen. Ihr seid die, die glauben. Und mit diesen Worten wird ja der Gegensatz so deutlich, den es gibt. Die Glaubenden haben durch ihren Glauben einen unvergleichlichen Stand. Ihr aber. Ich sage es noch einmal, das zu wissen hat nichts mit Hochmut zu tun, sondern mit einer Tatsache. Das ist biblischer Realismus. Es ist so. Wir, die wir Jesus gehören, gehören zu diesem besonderen Stand. Es ist so. Aber was wir sind, sind wir durch Jesus Christus. Petrus hat das geschrieben und wir könnten nun fragen, warum schreibt er denn ihr aber? Warum schreibt er nicht wir aber? Er gehört doch auch dazu, ganz gewiss. Er hätte sich da einbeziehen können. Warum er es nicht getan hat, ich weiß es nicht, aber später komme ich noch einmal darauf. Und nun beschreibt Petrus diesen besonderen Stand. Diesen besonderen Stand, der Jesus Nachfolger und jeder von uns, der an Jesus glaubt und ihm gehört, kann wissen, ich gehöre dazu. Und sollte noch jemand unter uns sein heute Nachmittag, der nicht dazugehört, dem wünsche ich eine ganz große Sehnsucht und wirklich einen Neid auf die, die zu diesem besonderen Stand gehören. Petrus sagt, vergiss es nicht, ich will es nun ganz persönlich sagen, vergiss es nicht, vergesst es nicht, du gehörst zum auserwählten Geschlecht. Wer Jesus gehört, gehört zum auserwählten Geschlecht. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr, wir. Geschlecht meint im Griechischen die Abstammung. Das Volk Israel hatte ja auch die gemeinsame Abstammung von den Vorfahren her. Die Juden waren das Volk, von dem Gott schon geredet hat, ganz am Anfang zu Abraham. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Das war Gottes Zusage am Berg Sinai. Oder zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen. Lesen wir schon in 1. Mose 12. Aber wie kann es denn sein, wenn Gott es damals zum Volk Israel gesagt hat oder zum werdenden Volk, wie kann es dann sein, dass Petrus uns, den Christen, zuspricht, dass wir das auserwählte Geschlecht sind? Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Nun, auch alle Christen, alle wiedergeborenen Christen, haben eine gemeinsame Abstammung durch ihre geistliche Geburt. Sie haben den gleichen Vater, sie sind alle auf die gleiche Weise dazugekommen. Petrus schreibt in Kapitel 1, Vers 23, auch im ersten Brief, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das bleibt. Das verbindet uns untereinander. Petrus spricht mit denselben Worten von unserem Stand, von dem, was wir sind, mit denselben Worten, mit denen Mose am Sinai die Bestimmung Israels ausgesprochen hat. Das seid ihr, sagte Mose damals. Das seid ihr, schreibt Petrus an uns Christen, das auserwählte Geschlecht. Die Gemeinde Jesu ist an die Stelle Israels getreten. Das heißt aber nicht, dass Israel verworfen wurde, aber zurückgestellt. Was für ein Stand. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Vergesst es nicht, schreibt Petrus. Und dann das Zweite. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Dort am Berg Sinai wurden auch die Israeliten von Gott als eine königliche Priesterschaft bezeichnet. Man kann es nachlesen in 2. Mose 19, Vers 6. Das heißt doch, Israel sollte anders sein als die anderen Völker. Es sollte nicht nur eine politische Aufgabe haben, sondern eine priesterliche Aufgabe in dieser Welt. Wir wissen aber aus dem Wort Gottes, aus der Geschichte des Volkes bis heute, dass in Israel immer das Königreich wichtiger wurde, viel wichtiger als die Priesterschaft, also die priesterliche Aufgabe an dieser Welt. Aber eine Priesterschaft sein für diese Welt, das ist nun die Aufgabe der Christen. Das ist die Aufgabe der Menschen des neuen Bundes, zu dem wir gehören. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Dr. Gerhard Mayer sagt, wir sind königlich. Natürlich sind wir königlich, denn wir sind Kinder des höchsten Königs, der König aller Könige und der Herr aller Herren ist. Christen sind königlich, denn sie sind Bürger des Königreiches Jesu Christi, das nicht von dieser Welt ist, sich aber in dieser Welt entfaltet und gebaut wird. Aber Priesterschaft, was ist da über uns gesagt? Und noch einmal, Dr. Mayer, das Handeln und Sein der Christen ist vertikal, nach oben ausgerichtet. Sie sind eine Priesterschaft, sie tun Priesterdienst. Das heißt, sie dienen vor Gott für die Welt, zum Beispiel in der Fürbitte, und stehen vor der Welt, um ihr Gottes Weisung und Evangelium zu sagen. Soweit Dr. Mayer. Also, man könnte es so sagen, Priester vertreten die Menschen vor Gott und Gott bei den Menschen. Das ist Priesteramt. Wissen Sie, dass das Ihr Amt ist? Wie sieht das ganz praktisch aus? Wenn ich für einen Menschen bete, dann vertrete ich ihn vor Gott. Der Mensch selber steht vielleicht nicht vor Gott, er betet vielleicht nicht. Ich kann aber auch einen Menschen vor Gott vertreten, der auch betet, kann für ihn beten. Dann vertrete ich den Menschen vor Gott, und wenn ich einem oder mehreren Menschen etwas von Gott sage, dann stehe ich als Vertreter Gottes vor den Menschen. Das ist Priesterdienst. Was für eine Aufgabe. Was für ein Stand. Und dann nennt Petrus uns auch das heilige Volk. Ihr seid das heilige Volk. Volk, das meint Menschen der gleichen Zugehörigkeit, der gleichen Kultur, der gleichen Lebensweise. Wir Christen sind ein Volk, ein besonderes Volk. Und fast möchte ich es jetzt noch in Anführungszeichen dazu setzen, wirklich ein besonderes Volk manchmal. Aber wir sind ein Volk, ein heiliges Volk. Wir sind heilig, abgesondert für den Herrn. Wir sind sein Volk. Christen leben unter den Völkern in der ganzen Welt und sind doch ein Volk, ein besonderes Volk. Wir gehören zusammen durch Christus. Wir sind ausgesondert, mit ihm zu leben und ihm zu dienen. Was für ein Stand. Das heilige Volk. Das Volk, das ihm gehört. Und Petrus gebraucht ja noch einen vierten Ausdruck zur Beschreibung unseres besonderen Standes. Ihr aber seid das Volk des Eigentums. Die Gemeinde ist Eigentum Gottes, weil jeder Einzelne, der dazugehört, durch Jesus errettet und freigekauft ist und dadurch Eigentum Gottes wurde. Er hat uns für sich erworben. Und für jeden, der das für sich angenommen hat, und ich denke ja doch, es sind die meisten unter uns, für jeden, der das für sich angenommen hat, gilt das Wort Gottes: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 43,1. Eigentum Gottes. Da will ich noch ein wenig verweilen, weil mir das ganz besonders kostbar ist. Eigentlich gehören ja alle Menschen Gott. Alle Menschen, die auf dieser Erde leben, jemals gelebt haben und noch leben werden, eigentlich gehören sie alle Gott. Sie sind seine Geschöpfe. Er hat sie geschaffen und er hat sie gewollt. Aber viele Menschen wissen es gar nicht oder wollen es nicht wissen oder wahrhaben, dass sie Gott gehören. Das hat die Sünde verdunkelt. Das sieht man nicht mehr so. Und durch den Sündenfall sind dann alle Menschen unter die Herrschaft des Satans geraten. Und seither kann dieser Feind Gottes von jedem Menschen sagen, der gehört mir, über den bestimme ich. Aber es gibt Menschen, über die er nicht mehr bestimmen darf, weil es ein Ereignis in unserem Leben gibt, bei dem aus dem Geschöpf Gottes ein Kind Gottes wurde. Also der Satan darf nicht mehr bestimmen über die Kinder Gottes. Da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wenn ein Mensch die Erlösung und die Vergebung der Schuld für sich ganz persönlich angenommen hatte, dann hat er festgemacht, was schon vor dem Sündenfall ganz klar war: Ich gehöre dem Herrn, dem lebendigen Gott. So wird der Mensch, der ja von Gott geschaffen und gewollt ist, durch seine eigene Entscheidung wieder Gottes Eigentum. Und er kann sagen: Ich gehöre dem Herrn. Was für ein Stand. Ich lese noch einmal diese Aufzählung des Petrus: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Der erste Teil stand nun unter der Überschrift der besondere Stand. Und nun eine zweite Überschrift: das besondere Erleben. Jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, der zu Jesus gehört, hat es erlebt, das besondere Erleben. In unserem 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, oder man könnte sagen, da wird es das besondere Erleben so geschildert: Ihr seid berufen worden von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Finsternis ist der Zustand des alten Menschen, der Schatten des Todes. Gott hat uns Menschen des besonderen Standes durch Jesus Christus, der das Licht der Welt ist, herausgerufen aus der Finsternis. Und wir haben uns herausrufen lassen. Er hat uns herausgerufen zu seinem wunderbaren Licht, so sagt es Petrus. Es ist ein Wunder Gottes, dass Tote zum Leben kommen können, dass Finsternis hell werden kann, dass Menschen durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden können, für Zeit und Ewigkeit, dass Menschen einen Herrschaftswechsel vollziehen können, dass sie nicht unter der Herrschaft des Satans bleiben müssen, sondern unter der Herrschaft Gottes leben dürfen. Und als wir die Berufung verstanden haben, dass Gott uns haben wollte, dass er uns haben wollte, wirklich als sein Eigentum und als seine Kinder, als wir es verstanden haben und dem gefolgt sind, wurden wir in diesen besonderen Stand erhoben. An dieser Stelle singen wir ein Lied. Es ist zwar ein Passionslied, aber ich denke, man kann es zu jeder Zeit singen. Da heißt es nämlich in der 4. Strophe, ich bin dein, sprich du darauf dein Amen. Treuster Jesu, du bist mein. Also noch einmal zu diesem Volk des Eigentums. Das ist unter der Nummer 174, das Lied 174. Das singen wir jetzt. Ihr aber, ihr seid berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht und ihr habt euch rufen lassen, will Petrus damit sagen. Wir können in unserer Bibel viele Worte finden, die von der Veränderung in unserem Leben, von dieser Veränderung in unserem Leben reden, also vom Vorher und vom Nachher. Vorher in der Finsternis, nachher im Licht. Vorher unter der Herrschaft des Feindes, nachher Kind Gottes und er ist der Herr. Ich nenne einige Worte vom Vorher und Nachher. Da heißt es in Epheser 2,19, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und ich habe gedacht, als ich mir diese Worte rausgesucht und rausgeschrieben habe, habe ich gedacht, da können wir ganz neu froh werden darüber, dass es bei uns dieses Nachher gibt. Wir können aber auch ganz neu ein brennendes Herz bekommen für Menschen, die noch im Vorher leben. Eine andere Stelle, Epheser 2,1-5, ihr waret tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Oder Epheser 5,8, ihr waret früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und im Kolosser 2,13-14, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der gegen uns war mit seinen Forderungen, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und Paulus schreibt vom Vorher und Nachher in seinem ganz persönlichen Leben. Da heißt es in 1. Timotheus 1,13, früher war ich ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler. Aber, vielleicht erinnern Sie sich daran, dass das Aber mir immer wieder was ganz Wichtiges ist und Kostbares. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Also früher war es so bei mir. Aber. Das Vorher und das Nachher und auch im Gleichnis von den beiden Söhnen, von denen der eine der Verlorene genannt wird, entdecken wir, dass sein Vater vom Vorher und Nachher spricht. Der Vater sagt zum älteren Sohn, du, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Lukas 15,32. Ich sagte vorhin, dass Petrus mit Recht hätte schreiben können, wir aber, wir sind das auserwählte Volk. Er hätte sich mit einbeziehen können, wir wissen doch von dem Geschehen in seinem Leben, dass wir in Lukas 5, Vers 1-11 nachlesen können. Auch er ist berufen worden von der Finsternis zu diesem wunderbaren Licht. An jenem Tag war Jesus am See Genezareth und eine große Volksmenge wollte seine Predigt hören. Petrus war auch am See Genezareth von Berufswegen. Er war ja schließlich Fischer. Er kannte Jesus schon und Jesus kannte Petrus. Und er hat ihn gebeten, in das Fischerboot des Petrus steigen zu dürfen. Und Jesus predigte dann vom Boot aus. Denn Wasser befördert den Schall. Und am Ende seiner Predigt wusste Jesus scheinbar, dass er noch einen Auftrag seines Vaters auszuführen hatte. Er sagte zu Petrus und seinen Fischerkollegen: Fahrt hinaus, um zu fischen. Und wir wissen, dass Petrus zuerst protestiert hat. Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch abgemüht und haben nichts gefangen. Ein erfahrener Fischer weiß es doch. Wenn in der Nacht keine Fische ins Netz gingen, dann am Tag erst recht nicht. Und wie will der Nazarener aus dem Bergland und der Nichtfachmann Jesus wissen, was zu tun ist auf dem See Genezareth? Aber für Petrus war scheinbar ganz schnell klar, jetzt geht es nicht um mein Wissen, jetzt geht es um meinen Gehorsam. Das zeigt schon die Anrede, die Petrus dann gebraucht hat: Meister. Da überwindet er seinen eigenen Protest und sagt das entscheidende Wort: Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Wieder ein Aber. Also es spricht eigentlich manches dagegen. Aber auf dein Wort hin. Jesu Wort genügte ihm. Die Netze auswerfen, das heißt, er tut jetzt genau das, was Jesus gesagt hat. Und sie fingen eine große Menge Fische und ihre Netze wollten zerreißen. Ohne Gehorsam des Petrus hätten sie dieses Wunder nicht erlebt. Aber Petrus erkennt, wen er da im Boot hat. Er hätte sich jetzt bei Jesus bedanken können: Alle Achtung, Meister, danke für die Fische, auf Wiedersehen. Aber Petrus erkennt, wer Jesus ist. Es ist gar nicht das Wunder der vollen Netze selber, das ihn jetzt in die Knie zwingt. Es ist die Erkenntnis, dass er ein Sünder ist. Während Jesus sündlos und heilig ist, Gott und ein Sünder passen nicht zusammen. Petrus fiel Jesus zu Füßen und was sagt er dabei? Geh weg von mir, Herr. Oder geh hinaus aus dem Boot. So deutlich, so hart spricht Petrus. Und er begründet seine Worte selber: Denn ich bin ein Sünder. Du kannst gar nicht bei mir bleiben. Das zu sagen bedeutet eine tiefe Demütigung. Denn dies sagt ja der fromme Petrus, der sich am Jordan von Johannes hat taufen lassen. Und gerade der fromme Jude Petrus schafft hier Klarheit, indem er sagt: Ich bin ein Sünder. Nach seiner eigenen Einschätzung ist er nicht besser als ein Zachäus oder der Zöllner im Tempel. Dem Petrus war die Gegenwart Gottes so bewusst geworden und es war ihm bewusst, dass Gott zur Sünde Nein sagen muss. Das war ihm ganz klar. Und dann erlebt er, dass Gott zwar zur Sünde Nein sagen muss, aber zum Sünder sagt er Ja. Das hat Petrus erlebt, denn die Reaktion von Jesus ist total anders als erwartet. Unendlich barmherzig sagt Jesus zu Petrus: Fürchte dich nicht. Und er will ihm damit sagen, wer seine Sünde erkannt hat und darüber erschrocken ist, der darf in der Nähe Gottes sein. Ich habe bei der Beschäftigung mit diesem Text, den man schon die Berufung des Petrus nennen kann, bei der Beschäftigung entdeckt eigentlich sieben Punkte, die immer dazugehören, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Also dieser Schritt vom Vorher zum Nachher, von der Finsternis zum Licht. Die Situationen, wenn Menschen zum Glauben kommen, können so verschieden sein. Das wissen Sie auch. Und wenn Sie jetzt erzählen würden, wie das war, als Sie zum Glauben kamen, dann wären das verschiedenste Situationen. Und im Grunde doch dasselbe. Und darum sind mir die sieben Punkte aus Lukas 5 so wichtig geworden. Ich denke, dass niemand von uns in einem Fischerboot zum Glauben kam. Und trotzdem finden wir die Parallelen von jener Situation zu unserer. Diese sieben Punkte werden immer dazugehören. Das erste: Erkennen, wer Jesus ist, Meister. wurde er von Petrus genannt. Herr, sagte Paulus bei seiner Bekehrung. Das zweite, hören, was Jesus sagt und es dann tun. Auf dein Wort hin tue ich etwas, was mir überhaupt nicht logisch erscheint. Ich denke, dass ich es besser weiß als Jesus, aber ich gehorche. Mancher Mensch hat das Wort von Jesus gehört, folge mir nach, und hat es nicht getan, denn es gab so viele scheinbar kluge Gründe dagegen. Aber nicht wahr, wer Jesus Herr und Meister nennt, kann dies eigentlich nur tun, wenn er ihm auch gehorcht. Das Dritte, was ich fand, sich selber sehen und dabei merken, ich bin ein Sünder. Ich kann vor Gott ja gar nicht bestehen. Da kann ein großer Schrecken dabei sein, ein heilsamer Schrecken. Und das Vierte, über die Sünde reden. Petrus hat darüber geredet, ich bin ein Sünder. Über die Sünde reden, sie bekennen vor diesem Herrn, manchmal auch vor einem Menschen, kann hilfreich sein. Staunend feststellen ist das Nächste, dass Jesus dann nicht weggeht, sondern dass er die Sünde vergibt. Dass er bei Petrus im Boot geblieben ist, war Zeichen der Vergebung. Und dann das Sechste, die Vergebung dankend annehmen, staunend und dankend und sich auch selber vergeben. Man kann auch an seiner Schuld noch stehen bleiben. Die Vergebung dankend annehmen und sich auch selber vergeben. Und das Siebte dann mit Jesus gehen, ihm nachfolgen. Dr. Meyer sagt, jede Umkehr besteht aus Abkehr und Hinkehr. Die Abkehr heißt bei den Männern am See, sie verließen alles. Die Hinkehr heißt, sie folgten ihm nach. Alles haben sie verlassen, die Boote, die Fischergenossenschaft, den bisherigen Beruf, den Vater, die Ehefrauen, Häuser, die Familien, den Besitz, auch die Heimat ein Stück weit. Und Dr. Meyer sagt, lohnt sich das denn? Ja, weil sie Jesus nachfolgten. Denn wer ihn, Jesus, den Sohn Gottes, hat, der hat das Leben. Nachfolge kann man nicht zusätzlich und so nebenher ableisten. Nachfolge ist das Leben. Und wenn die Nachfolge beginnt, durch eine Umkehr, durch diese 7 Punkte, dann gibt Gott sein Siegel darauf, dann gibt er das neue Leben. Nun, nicht bei jedem Anfang der Nachfolge ist der Ruf in eine besondere Aufgabe dabei, wie dann bei Petrus, du sollst ein Menschenfischer werden. Auch bei Andreas, Johannes und Jakobus. Es geht auch nicht immer um das äußere Verlassen. Ich lasse jetzt alles zurück und gehe mit Jesus. Aber es geht immer um das innere Mitgehen mit Jesus. Und diese 7 Punkte wurden mir dann noch wichtig für unser Leben als Christen. Bei mir sind sie immer wieder dran. Ich muss meine Bekehrung nicht wiederholen, nein. Aber ich muss immer wieder neu erkennen und begreifen und sehen, wer Jesus ist. Schon manches Mal bin ich selber mein Meister geworden. Kennen Sie das auch? Sie gar nicht nach ihm gefragt haben, dass Sie selber der Meister waren? Das schleicht sich oft ein. Da darf er gar nicht mehr bestimmen, obwohl wir Herr sagen. Da bestimme ich selber. Dann ist ein neues Hinhören dran und ein neues Tun, was er sagt. Ohne das Erkennen und Bekennen von Sünde geht es nicht vorwärts in unserer Nachfolge, auch wenn wir schon lange zu ihm gehören. Und es ist auch hilfreich, manches Mal darüber zu erschrecken. Aber dann die Vergebung annehmen, weil sie dem zugesagt ist, der seine Sünde zugibt. Und sich auch selber vergeben, das hilft zum Weitergehen und wieder ganz neu mit Jesus gehen. Er sagt nicht nur am Anfang zu uns, er sagt es vielleicht auch heute Nachmittag zu manchem von Ihnen, folge du mir nach, folge mir wieder ganz neu nach. Folge du mir nach. Damit komme ich zum dritten Teil, der ist dann kürzer, aber vorher singen wir noch das Lied, das mir ein ganz besonders kostbares Lied ist, 285. 285. Und wer gerne aufstehen möchte dazu, habe ich vorhin wieder vergessen zu sagen, der kann das jetzt doch tun. 285. Musik. der besondere Stand, das besondere Erleben und nun drittens noch die besondere Botschaft. Petrus schreibt, ihr sollt verkündigen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Petrus ist ja auch ein Verkündiger geworden. Als solchen finden wir ihn in Apostelgeschichte 9, 32, da heißt es, es geschah, als Petrus überall im Land umherzog. Dabei ging es ihm nicht darum, sein Land besser kennenzulernen, sondern das war sein Anliegen, dass die Menschen von den Wohltaten Gottes hörten. Das sollten die Menschen seines Volkes erfahren, weil sie so dringend die Wohltaten Gottes brauchten. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 10, das ist zurzeit auch das Thema in Zeit mit Gott, dass Petrus vom Herrn beauftragt wurde, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen, um dort die gute Nachricht zu verkündigen. Da brauchte Petrus erst eine Extralektion, bis er es begriffen hat, dass Gott das wirklich von ihm wollte. Auch die Nichtjuden brauchen die Nachricht vom Tun Gottes für die Menschen, das allen Menschen gilt. Auch uns gilt es. Petrus sagt es so, was ihr seid durch Jesus Christus, das seid ihr auch dazu geworden, nicht nur zu eurem Privatbesitz, sondern dazu seid ihr es auch geworden. Ihr sollt verkündigen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wie sieht das in unserem Leben ganz praktisch aus? Es sollte ja eigentlich nicht so schwer fallen, von Wohltaten zu reden, die wir erlebt haben und laufend erleben, und von den Wohltaten redet ja die Bibel. Und jeder Mensch kann die Wohltaten Gottes erleben, jeder Mensch, dem bewusst wird, das brauche ich. Mancher von uns hat die Aufgabe und die Möglichkeit, ein Wort Gottes weiterzugeben an Kinder, an Schüler, an Erwachsene, aber Verkündigung geschieht auch auf andere Weise. In unserem Vers aus dem ersten Petrusbrief wird deutlich, dass es für jeden Menschen eigentlich das Normale ist, zu verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat. Wer Gottes Wohltaten erfahren hat, sollte nicht schweigen können. Warum können wir so gut schweigen davon? Wir haben die eine große Wohltat Gottes erlebt, die Errettung aus der Finsternis ins Licht, vom Tod ins Leben. Was für eine Wohltat! Und nun gibt es viele Menschen in unserer Umgebung, in ihrer und auch in meiner, die noch in der Finsternis leben. Wir dürfen ihnen die Nachricht doch nicht schuldig bleiben. Dass man herauskommen kann aus der Finsternis. Und ich denke, eine wichtige Voraussetzung für das Reden von den Wohltaten Gottes ist, dass an unserem Leben zu sehen ist, dass Gott mir wohlgetan hat und dass Gott mir wohltut. Zum Beispiel, dass er mir Frieden geschenkt hat und dass ich weiß, weil er es versprochen hat, nie mehr allein. Was für Wohltaten! Alle Tage bin ich bei euch, hat er gesagt. Kann man an meinem Leben sehen, habe ich mich gefragt, dass ich einen Helfer habe, mit dem ich reden kann und einen Herrn, dem ich in allen Lagen vertrauen kann? Sage ich es auch, wenn es dran ist, aber sieht man es an meinem Leben? Niemand wird so wohlgetan wie uns Christen. Und jetzt glauben Sie nicht, dass ich jetzt nicht an die vielen Christen denke, die in großen Nöten sind, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, keine Wohltaten für sie. Und doch, und da dürfen wir auch drum beten, und doch denke ich, dass sie auch das Geborgensein erleben können bei ihrem Herrn, obwohl ihr Leben so mühsam geworden ist, wie es ist. Niemand wird so wohlgetan wie uns Christen. Unser Herr tut uns wohl. Sollten wir vielleicht auch neu anfangen, für die Wohltaten zu danken? Natürlich kennen wir auch Zeiten, in denen wir Gottes Tun an uns nicht als Wohltat erleben, manchmal als hartes Tun. Das hat Petrus auch erlebt. Da war das fromme, hohe Gremium in Jerusalem, der Hohe Rat. Und die Männer waren eines Tages ratlos. Was sollten sie mit Petrus und Johannes tun? Petrus hatte sehr freimütig und mutig im Tempelbereich die Wohltaten Gottes verkündigt. Und viele hörten zu. Apostelgeschichte 3 und dann in Kapitel 4 erfahren wir, dass sich die Männer des Hohen Rates sehr geärgert haben. Sie hatten viel Macht und die konnten sie nun nützen. Sie ließen Petrus und Johannes am Abend dieses ereignisreichen Tages ins Gefängnis bringen. Über diese Sache konnte erst am anderen Morgen entschieden werden. Und sie beschlossen, wir wollen ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden, im Namen Jesu. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Das war eine harte Situation. Nun, es ist verboten, also müssen wir es lassen. Nein. Petrus aber, so heißt es da im Text der Apostelgeschichte 4, und beachten Sie wieder das Aber, das ist hier wieder das Aber des Glaubens. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, das wisst ihr frommen Männer doch, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als euch. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen, und wir werden es nicht lassen, denn Gott will, dass seine Wohltaten verkündigt werden und dass Menschen seine Wohltaten erfahren. Wir können es nicht lassen. Wir dürfen es nicht lassen. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass jeder von uns deine Wohltaten bezeugen könnte, erzählen könnte, wie du wohltust immer wieder. Und auch bezeugen kann diese eine große Wohltat, dass du unsere Sünde vergeben hast, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast, dass wir aus der Finsternis ins Licht gekommen sind und im Licht leben dürfen. Und diese Wohltaten, Herr, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, mit allem, was falsch gelaufen ist, mit allem, was Sünde ist, mit allem, was uns große Last ist und wo wir Angst haben, was für eine Wohltat, dass wir zu dir laufen dürfen, mit dir reden dürfen, Herr. Was für Wohltaten und wie sollten wir die nicht weitersagen, weil so viele Menschen unter ihrer Schuld leiden, unter der Finsternis in ihrem Leben, weil so viele Menschen Angst haben, so viele Menschen auch nicht wissen, was nach diesem Leben kommt. Wir können es ihnen sagen. Lieber Herr, mach uns mutig, Wohltaten zu verkündigen, Friedensboten zu sein. Und ich habe vorhin von den Flüchtlingen geredet, möchte ich jetzt auch bitten für alle deine Kinder in der ganzen weiten Welt, wo sie auch sind, die sich auch sehnen nach deinen Wohltaten, und du wirst sie nicht ohne Antwort lassen. Du wirst ihnen immer wieder die Geborgenheit schenken, die Gewissheit, dass du da bist und dass die wichtigsten Fragen ihres Lebens beantwortet sind und dass sich daran auch nichts ändert. Wir bitten dich für alle, die in Not sind, begegne du ihnen, du treuer, wunderbarer Herr. Danke, dass du auch mit uns in die neue Woche gehst und wir mit dir gehen dürfen. Amen. Nun gibt es ein Lied in unserem Buch, da habe ich zuerst gedacht, weil ich selber auch nicht sehr gut kenne, habe ich gedacht, das können wir vielleicht gar nicht singen, müssen wir es vielleicht bloß sprechen, den Text. Aber mit so einem Klavierspieler müsste das doch jetzt gehen. Es ist das Lied 322, weil es einfach jetzt so gut noch dazu passt. Wir schämen uns der Botschaft nicht. 322. Wir singen es, wir versuchen es. Aber nur die Verse 1 bis 3. Ich kann Ihnen auch verraten, warum ich die vierte Strophe weggelassen habe. Da heißt es nämlich, jung sind wir noch, das Leben winkt. Und da habe ich gedacht, so ganz stimmt es ja nicht für uns alle. Ich hätte natürlich die jungen Leute diese Strophe singen lassen können, aber das habe ich mich dann doch nicht getraut. Also, wir schämen uns der Botschaft nicht. Vielen Dank für alles Begleiten. Am Klavier und hinter dem Baum. Dankeschön. Noch drei Dinge möchte ich, vier sind es jetzt geworden, noch sagen. Wegen der Herbstferien ist in der kommenden Woche kein Mittwochkreis. Dann laden wir Sie ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag mit Schwester Brigitte Schweda. Dann möchte ich auch schon sagen, dass in drei Wochen, am 22. November, keine Bibelstunde ist. Wir laden sie nicht gerne aus, sondern viel lieber ein. Aber da ist nun einfach Mutterhaustag am 22. November. Da ist dann keine Bibelstunde. Dann hat Schwester Liesel mir gerade noch ein wunderschönes Buch gebracht. Deutsch-Arabisch, das Neue Testament. Da liegen einige draußen. Wer Kontakt hat zu syrischen Asylanten, Flüchtlingen und gerne so etwas weitergeben möchte, der kann das draußen mitnehmen. Das Neue Testament, Deutsch-Arabisch. Und wer viele braucht, also mehr als draußen liegen, der kann bei der Frau Dölker in Holzgerlingen noch welche haben. Bei ihr sind scheinbar viele eingelagert. So, das war's jetzt. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Jetzt reicht's auch. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.